Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Rasengeflüster, ja, uns gibt's noch und ich bin natürlich immer mal wieder jetzt in den letzten Tagen und auch Wochen gefragt worden, was ist denn los? Wann gibt's eine neue Folge? Warum gibt's keine neue Folge? Das ist eine berechtigte Frage. Mir fehlt und fehlte einfach die Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bin froh, dass wir heute endlich wieder Zeit gefunden haben für eine neue Ausgabe. Ich habe ja gesagt, wir warten so lange mit der neuen Folge beim Rasengeflüster, bis er mit seinem Verein mal wieder gewinnt.
Boah.
Sag mal, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Mein lieber Paco, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder miteinander plaudern können im Rasengeflüster hier im Podcast. Guten Abend.
Guten Abend, Jens. Sehr charmante Begrüßung.
Fand ich jetzt auch. Ich hatte diese Durststrecke beim FC Ingolstadt gar nicht so lang im Gefühl, aber als ich dann die Statistiken sah, dachte ich mir, puh, schon eine ganz schöne Weile her.
Wie viele Spiele haben wir denn jetzt nicht gewonnen? Drei? Oder wie viel
waren es? Ich glaube, der letzte Sieg war Ende August.
Viel zu lang her. Egal, Vergangenheit.
Ja, es hat jetzt gestern mal wieder geklappt mit einem Dreier. Ich kann mir vorstellen, das hat sich richtig gut angefühlt.
Hat sich richtig, richtig gut angefühlt. War ein sehr schweres Spiel, war eine schwere Woche. Mhm. Viel Stimmung, gerade drumherum. Und dann gestern auch gerade in der Phase, wo es dann, ja, zu kippen drohte auf Seiten der Rostocker, haben wir sowohl das 1-0 als auch das 2-1 geschossen und dann am Ende auch mal nichts anbrennen lassen mehr und ja, war schon ein Brustlöser für uns alle.
Ich glaube, der Sportskamerad Alexander Rosipal von Hansa Rostock hat heute keinen schönen Tag.
Denkst du nicht?
Nee. Also ich habe ja das Tor erst wirklich am Abend gesehen und dachte mir, Paco, das war jetzt nicht das schwerste deiner Tore.
Definitiv nicht.
Und du bist in allen Social Media Clips drin, ne? Das hast du schon mitbekommen. Also alle nehmen dieses Tor natürlich vom Wochenende irgendwie zum Ansatz. Weniger wegen dir, sondern mehr wegen ihm.
Ja, oder wegen der Wettmafia. Also das war ja Wahnsinn, was ich da auch wieder gelesen habe.
Echt?
Ja, dass ja irgendwie die dritte Liga stand ja auch in Bezug zur Wettmafia. Also jetzt mal bei allem Respekt, ne? Aber so ein Quatsch, ne?
Ja.
Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe echt auch nicht gewusst, was er da für eine Idee hat. Also auch jetzt, wenn ich mir die Szene nochmal angeguckt habe, ich meine, ich habe ja Glück, dass es ihm vorlegt. Aber was war der Grundgedanke? Wollte er als letzter Mann an mir vorbeidribbeln? Also das habe ich mich jetzt im Nachhinein so gefragt. Aber du, Jens, nimm mich auch mal gerne mit. Ich habe einen Tag vorher Energie Cottbus gesehen. Timmy Thiele hat viermal das gleiche Tor gemacht. Oder? Aber viermal das gleiche gefühlt. Also die ersten zwei schiebt er ins leere Tor, dritte Kopfball aus 2 Metern, okay, und vierte, okay, den musste er am Torwart mal vorbei schieben, aber stand ja auch blank vorm Torwart. Da habe ich noch gedacht, Mann, einmal mal so ein Tor, okay, danke.
Hast du mit ihm dann später nochmal gesprochen während des Spiels? Man begegnet sich ja auf dem grünen Rasen.
Tatsächlich nicht. Nee, muss ich sagen, wir sind so viel gelaufen, da war keine Luft mehr zum Sprechen da, muss ich sagen.
Hat man dann in dem Moment trotz Torschützen, trotz allem ein bisschen Mitleid? Oder sagst du, nee, du, das ist Profisport, wir kämpfen hier um Punkte, um Prämien und um alles Mögliche. Und natürlich auch bei euch auch eine bescheidene Situation gewesen.
Ja, also bin ich auch ganz ehrlich, habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht, weil er hat ja auch kein Mitleid, wenn er mich in der Szene davor abgrätscht. Also von daher, nee, das passt schon so. Und ich habe mich gefreut, war für uns ganz, ganz wichtig, hat mir gut getan. Und
ich glaube, deiner Trainerin hat es auch gut getan. Also wenn man die Bilder so gesehen hat nach dem Spiel oder auch bei dem Jubel, gerade auch beim 2-1, boah, Zentnerlasten, würde ich mal sagen.
Definitiv. Ich glaube, war jetzt auch keine leichte Zeit. War schon viel Druck jetzt, der aufgekommen ist. Dadurch, dass wir ja auch sehr, sehr offensiv mit einem Saisonziel vor der Saison rausgegangen sind und jetzt der Saisonstart war jetzt mehr als unglücklich. Dann hat man dienstagsabends in Sandhausen 3 Tore geschossen und verliert das Spiel trotzdem. Absolut verrückt. Also die Stimmen wurden natürlich schon lauter, ob das denn alles so das Richtige ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass wir alle zusammen Gas gegeben haben. Wir auf dem Platz, Sabrina und ihr Team draußen. Und tat uns allen gut, weil wir wollen doch alle eine erfolgreiche Saison spielen. Und war jetzt auch mal wichtig, so ein Spiel zu gewinnen.
Du hast dich heute belohnt. Dein jährlicher Wiesenbesuch stand an. Schöne Bilder. Also schick sahst du wieder aus. Und deine Family natürlich auch. Also wer es auf Social Media gesehen hat, kann sich sehen lassen.
Danke. Ja, wir waren auf der Wiesen heute. Der alljährliche Besuch, heute passt es gut.
Und wir quatschen immer im Podcast, wenn du auf der Wiesn gewesen bist. Letztes Jahr genauso. Gleicher Zeitpunkt haben wir auch drüber geredet. Kann ich mich noch erinnern.
Ja, weil du wartest ja immer bis zum nächsten Sieg und vor der Wiesn gewinnen wir scheinbar immer. Weil letztes Jahr haben wir
vielleicht hängt es auch mit deinem Geburtstag zusammen. Wie war's auf der Wiesn?
Spannend, schön. Tolles Wetter gehabt. Also wir sind mit Regen gestartet heute, muss ich sagen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber dann waren wir im Zelt, haben was Kleines gegessen. Eine Ente habe ich gegessen. Ja, war sehr lecker. War sehr lecker. War teuer.
War teurer geworden?
Es war teuer. Also ich glaube 30 Euro hat die Ente gekostet. Okay, spannende Summe, muss ich sagen. Aber einmal im Jahr muss man das mitnehmen.
Klar.
Und Kinder hatten natürlich strahlende Augen auf den ganzen Karussells und was man da alles erlebt. Und ich finde es einfach toll, mit der Tracht einmal selbst sich so anzuziehen und auch die Menschen zu sehen. Es sieht einfach schöner aus als, ja, so wie es halt oft heutzutage ist, die Jogginganzüge und so weiter. Hm. Also da gucke ich mir 100-mal lieber eine Tracht an.
Ja.
Und Freude in den Augen der Menschen ist immer schön.
Also rundum gelungener Tag.
Absolut.
Sehr schön. Deine Kinder hatten auch Spaß.
Die hatten sehr viel Spaß.
Süße Bäuche, denke ich mal. Da sind viele Süßigkeiten drin.
Ja, wobei es hielt sich echt noch in Grenzen. Also, was haben sie gegessen? Einen Crepe und einen Schokospieß. Also, ist viel, aber es hielt sich echt noch in Grenzen. Wir waren auch diesmal ein bisschen anders. So, wir haben nicht so diese normalen Karussells gefahren, sondern ja, diese wiesentypischen Dinger gemacht. Dieses Teufelsrad. Diese Seilbahn, wo man dann hochgeschossen wird, also hochgefahren wird. Also mehr solche Dinge, weil nicht so die ganz normalen Kirmes-Karussells. Von daher war es echt spannend, schön. Und Kinder ist natürlich, wenn größer, begreifen halt auch viel mehr. Und dann ist das schon ein tolles Erlebnis. Also die Welt nochmal durch ihre Augen zu sehen, das macht einen dann doch glücklich.
Das kann ich mir vorstellen. Wir haben mit der dritten Liga begonnen. Wir bleiben gleich mal in der dritten Liga. 8 Spieltage jetzt rum. Was hast du denn für ein Gefühl von dieser Saison bislang? Ich sag dir mal als erstes, also wir haben ja letzten Mittwoch, also wir sage ich, Dynamo Dresden gegen Ferl gespielt. Die sind aktuell Vorletzter. Und das ist für mich die Mannschaft, die bislang von den Mannschaften, gegen die Dynamo Dresden gespielt hat, den stärksten Eindruck hinterlassen haben. Also wirklich, die haben bockstark gespielt, die haben mitgespielt, die hatten Chancen und die waren im Spiel gegen Dynamo Dresden tatsächlich das bessere Team. Die waren nicht effektiv, die haben einen Haufen Chancen vergeben, aber trotzdem, die hatten eine tolle Spielanlage, hat mir gut gefallen, aber die sind eben Vorletzter und das sagt viel aus über die dritte Liga.
Für mich war die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, Waldhof Mannheim. Und die stehen, okay, sie haben sich jetzt ein bisschen gefangen in dieser Woche, ne? Aber sie stehen ja auch trotzdem immer noch unten. Ich muss sagen, also ich würde dir fast widersprechen von dem, was ich gesehen habe, fand ich Cottbus die beste Mannschaft, gegen die Dynamo Dresden gespielt hat, 40 Minuten lang oder 30 Minuten lang, bis zur Umstellung, worüber wir auch schon gesprochen haben, fand ich Cottbus bärenstark und die waren gegen Bielefeld auch bärenstark, wo sie das Spiel verlieren und jetzt holen sie auch ihre Punkte gerade und stehen da oben, aber trotzdem muss man sagen, also ich glaube, diese Liga ist so offen wie noch nie.
Traust du es Cottbus zu, das Gleiche zu machen, was Elversberg, Münster, Ulm in den letzten Jahren gemacht haben?
Traue ich nur Stuttgart 2 zu.
Die können doch nicht aufsteigen, mein Gott.
Nein, Jens, wirklich, in der Liga muss man allen alles zutrauen, so bekloppt wie das klingt. Was halt einfach immer wieder für diese Aufsteiger spricht, sie sind eingespielt, sie kommen mit extremer Euphorie und die Euphorie uneingespielt halt zusammen bewirkt so viel in dieser Liga und die können sich anders im Moment noch auf sich verlassen sozusagen, weil da das eine Rädchen in das andere greift, weil sie einfach schon eine Saison zusammengespielt haben und diese Räder ineinander gegriffen haben und es ist ja auch irgendwie komisch, dass diese Aufsteiger immer so offensiv, so extrem erfolgreich sind, weil man einfach sieht, sie kommen aus den Regionalligen, wo sie die stärksten Mannschaft waren, wo sie viele Tore geschossen haben, übertragen das, weil scheinbar ist der Sprung doch nicht so groß. Und ich finde, das sieht man auch an den Transfers immer mehr wohl, weil es sind sehr, sehr viele Transfers mittlerweile von der Regionalliga in die dritte Liga. Und ich traue es jeder Mannschaft zu, definitiv. Wir haben Cottbus am letzten Spieltag.
Ich bin froh. Also aktuell ist Cottbus wirklich richtig stark und haben natürlich auch diesen Flow. Pelle Wollitz hat gesagt, nach dem Pokalspiel, nach dem Aus gegen Werder Bremen, haben alle zusammengehockt und haben sich mal die Meinung gegeigt, aber sachlich, fachlich die Meinung gegeigt. Und da hat er und sein Trainerstab auch wohl ein bisschen was justiert. Und seitdem kriegen sie es richtig gewuppt. Also seitdem kommen sie echt auf Touren. und ballern auch. Also schießen ja wirklich Tore am Fließband.
Man muss ja auch sagen, Pele Bolles kennt die dritte Liga wie seine Westentasche. Ne? Also der weiß, worauf es ankommt, der weiß, wann er den Druck auf sich nehmen muss, wann er denn mal auf die Mannschaft aufgeben muss. Und ja, machen sie echt top im Moment. Also, aber wie gesagt, diese Liga ist so offen. Also Sandhausen ist Tabellenzweiter. Hätten sie schlagen können am Dienstag, muss man einmal ganz klar sagen. Und wir waren dann quasi am Dienstag 17. Ja, wie wir so oft gesagt haben, du brauchst 2-3 dicke Serien in der Saison, um langfristig oben dabei zu bleiben. Wir haben jetzt hoffentlich den Turnaround geschafft. Spielen am Samstag in Aachen. Freue ich mich extrem drauf. Tivoli war ich lange, lange nicht mehr. Ich glaube, wird eine gute Stimmung. Schwer zu bespielende Mannschaft. Ich meine, ihr habt am Wochenende selbst erlebt. Und
Struktur dahinter, wirklich auch gutes Defensivverhalten. Die werden zu Hause sicherlich anders spielen. Aber die haben einen guten Defensivverbund gehabt, haben jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt, zweimal 0-0. Und ja, das sagt schon ein bisschen was aus. Und die hatten einen Plan in Dresden, das muss man einfach mal so sagen. Und ja, am Ende sind die mit einem Punkt nach Hause gefahren. Und ich glaube, so im tiefsten Hinterstübchen sagen sie, wenn sie ihre Chancen nutzen, da waren auch welche da, dann könnten es statt einem sogar 3 Punkte sein.
Ja, du sagst es, der Plan macht viel aus. Ich glaube, das ist ganz, ganz elementar in der Liga, wenn du einen klaren Plan hast und die Spieler den Plan auch verstanden haben und ihn dann verfolgen. Ich glaube, dann ist sehr viel möglich. Es ist brutal eng, die Liga. Also es ist wirklich, also dieses Spiel am Wochenende bei uns ist brutal eng. Das hätte minütlich in die eine oder in die andere Richtung kippen können. Ich bin ganz froh, dass wir am Ende das Spiel gewonnen haben. Aber ich muss halt echt sagen, wir haben jetzt, wie viel haben wir? 8 Spiele, ne?
Ja.
Ich sag dir wirklich, wir hätten mit 0 Punkten, aber wir hätten auch mit 24 da stehen können. Und das ist einfach Wahnsinn. Und das ist wirklich, also das ist wirklich so, da war kein souveränes Spiel dabei, aber da war auch kein Spiel, wo du hoffnungslos warst. Und das ist halt einfach verrückt.
Naja, bei Dynamo war es schon so, dass du gegen Rostock ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert hast. Mhm. Da warst du überlegen, da hättest du auch gewinnen können. Dann Ferl hatten wir gerade schon besprochen, da war es wirklich brutal effektiv. Und das jetzt gegen Aachen, das war tatsächlich kein gutes Heimspiel von Dynamo Dresden. Das ist auch nicht ihr Anspruch, das wissen sie auch selber. Und dann kommst du auch gegen einen Aufsteiger nicht über einen 0-0 hinaus. Die Anspruchshaltung in Dresden ist natürlich schon wieder gerade eine etwas andere. Die Fans sehen natürlich, das ging ganz gut los in dieser Saison, unter anderem mit diesem Erfolg im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, die in der 2. Liga ganz oben stehen. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, dass es jetzt in dieser Saison endlich mal klappen könnte in der 3. Liga. Und dann merkst du, boah, das wird gerade gegen einen Aufsteiger, der jetzt auch noch nicht die Früchte vom Himmel geschossen hat, richtig schwer. Und du hattest ja wirklich erst in der Schlussphase mal 1-2 Torchancen. Also war wirklich ein echt schweres Ding. Und ja, am Ende kannst du froh sein, dass du einen Punkt geholt hast, kannst du froh sein, dass du Tabellenführer bist, aber du merkst natürlich, boah, gestern sind alle so mit einem Grundgrummeln aus dem Stadion rausgegangen und das Gejammere war schon relativ groß im Dynamo-Umfeld.
2 Heimspiele jetzt auch in Folge auch nur unentschieden, ist klar, dass dann immer rumort, aber Jens, siehst doch mal anders, so bleibt die Liga doch viel spannender, wäre voll langweilig, wenn eine Mannschaft da oben wegmarschieren würde.
Okay.
So ist doch viel besser.
Du fandst das damals langweilig, 2015, 2016, ja?
Da war mir die Liga ja egal.
Ja, siehst du. Du, das wäre mir jetzt auch egal. Also ich finde schon, dass du mit einem Erfolg gegen Aachen, der Spieltag war ja eigentlich bis zum Sonntag 16.30 Uhr deiner, also weil du hättest sagen können, also in unserem Sinne jetzt. Und du hättest wirklich am Sonntag schon wichtige Punkte sammeln können und so ein Mini-Polster legen können. So bleibt alles eng beieinander. Und von hinten drückt Cottbus, Viktoria Köln hat jetzt auch gewonnen. Also boah, nicht ausrechenbar, diese 3. Liga.
Ja, ich habe auch geguckt, also wir waren ja jetzt schon in einer Megakrise, haben ja alle gesagt. Und jetzt haben wir gewonnen. Ich habe heute mal so einfach Tabelle mal geguckt.
Okay, ist schön, dass du ehrlich bist. Ne? Und nicht zu den Spielern gehörst, die sagen, nö, ich gucke nicht auf die Tabelle. Nee, Tabelle interessiert mich nicht.
Ja, ist ja auch Quatsch. Aber ich habe halt trotzdem mal drauf geguckt. Es ist ja nicht entscheidend jetzt gerade, was jetzt gerade ist. Aber trotzdem habe ich mal geguckt und habe geguckt, okay, 6 bis oben. Also so schlimm ist es ja dann doch nicht. Ist jetzt, wir haben ein bisschen anders vorgestellt. Aber wenn du jetzt mal eine kleine Miniserie startest, dann bist du ganz schnell wieder ganz oben dabei und so. Von daher, also da ist echt alles offen, ist jetzt ein Viertel der Saison gespielt, nicht mal. aber du musst dein Ding selber machen.
Was machen wir denn mit Rostock und Osnabrück? Ist das das Typische, was wir eigentlich jede Saison haben, dass es eben die Absteiger richtig schwärmen? Du hast jetzt gerade gesagt, die Aufsteiger rufen sich schnell rein, haben natürlich dieses Euphoriegefühl. Bei den Absteigern ist da immer noch die Enttäuschung da, ist natürlich auch oft der Umbruch da. Also wen Wiesbaden? Bislang sehr ordentlich als Sechster. Aber Rostock und Osnabrück auch schon den Trainer gewechselt, tun sich im neuen Umfeld recht schwer.
Ich denke, der Unterschied ist auch, Wiesbaden ist nicht ganz so im Fokus. Also die können ruhiger arbeiten als Osnabrück und Rostock. Und ich glaube halt einfach, die Sache ist es, die Absteiger spielen ein Jahr lang, stehen hinten drin, probieren das eigene Tor zu verteidigen, probieren über Umschaltmomente mal zu kommen und irgendwie die Spiele in der zweiten Liga oder irgendwie Punkte zu sammeln. Mhm. Und plötzlich ändert sich die komplette Situation und du spielst in der dritten Liga und bist der Favorit und musst die Gegner bespielen. Weil jeder sagt ja, oh, das, die kommen aus der zweiten Liga, die haben das meiste Geld, ja, die haben die Spieler und oftmals sind ja auch die viele Spieler aus dem letzten Jahr auch noch da. Und die tun sich natürlich unheimlich schwer, auf einmal ihr komplettes Spielsystem zu ändern, weil sie sind ja eigentlich in der zweiten Liga, meistens sind in der zweiten Liga geholt worden, mit der Devise Tor verteidigen, Punkte irgendwie ergaunern, sozusagen. Und jetzt sollen sie auf einmal den Gegner bespielen, Tore erzielen, 3 Punkte zu gewinnen. Und das ist eine komplett andere Umstellung. Und deswegen sage ich, tun sich die Aufsteiger leichter, weil sie es halt ein Jahr lang schon gewöhnt sind, Tore zu erzielen, Spiele zu gewinnen. Und dann ist der Qualitätsunterschied doch nicht so groß. Und dann gelingt es in der dritten Liga auch. Kritisch wird es ja bei Aufsteigern immer nur, wenn das Tore erzielen nicht klappt und sie müssen sich aufs Verteidigen konzentrieren. Weil da kommen sie nämlich in der Situation, sie kennen es ja nur, ein Jahr lang Hurra-Fußball gespielt zu haben. Und das war, oh, das freut mich gerade riesig, dass ich sagen kann, beim ersten FC Heidenheim was anderes, als sie in die Bundesliga aufgestiegen sind. Als sie mussten, Union Berlin musste ihr Spiel nicht umstellen. Die beiden Mannschaften, die mussten ihr Spiel nicht umstellen. Und das zum Beispiel wird jetzt spannend, zum Beispiel auch bei Kiel und St. Pauli zu sehen. Sie haben letztes Jahr die Mannschaften bespielt, können es aber in der Bundesliga so nicht umsetzen, müssen auf einmal verteidigen. St. Pauli ist ein Top-Spieler am Wochenende, aber trotzdem prinzipiell.
Und ich freue mich, dass wir gerade mal für rund ein Viertelstündchen gebraucht haben, dass du dir deinen ersten FC Heidenheim erwischst. Also wirklich. Ich glaube, du kriegst irgendwann die Ehrenmedaille des ersten FC Heidenheim.
Sag mal ehrlich, eigentlich müsste ich schon von Holger Sandwald eingeladen werden zum Spiel gegen Chelsea London, oder? Ja, also es gibt, glaube ich, keinen, der so viel an sich glaubt.
Ich würde dich gegen Olympia Ljubljana am Donnerstag einladen. Aber das ist dein Ding, oder? Am Donnerstagabend, ich glaube 18:45 wird gespielt, da guckst du, oder? Hast du RTL Plus? Also weiß man jetzt schon ab. Hast du, ja.
Hab ich.
Du hast alle Streamingdienste in dieser Welt.
Hab ich. Aber nein.
Ach komm.
Nein, glaube ich nicht.
Gut. Runden wir die dritte Liga ab. Ja, ich bin bei dir. Also nach dem 1860-Spiel von Dynamo wurde über die Löwenkrise gesprochen und die sind jetzt auf einmal auch wieder im Mittelfeld, wenn man das Mittelfeld nennen kann, so richtiges Mittelfeld gibt es ja auch nicht. Also es ist schon echt verrückt. Aber bei Rostock und Osnabrück, die müssen ein bisschen aufpassen. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt mit dem neuen Trainer von Osnabrück, Pet Reimers, der vom HSV gekommen ist, dort lange Zeit auch im Nachwuchs gearbeitet hat, ob das funktioniert. Bin echt gespannt.
Ja, zumindest hat er Vorbereitungszeit gehabt, ne? Weil, so wie man ja gehört hat, steht das Ding ja schon fast seit einem halben Jahr so fest, so, dass er Trainer werden sollte in Osnabrück. Aber ich denke mal, ja, die kommen noch, die kommen beide noch.
Dann gehen wir mal in die zweite Liga. Was eint die beiden Top-Teams, Düsseldorf und Magdeburg? Dr. Ball?
Ungeschlagen? Also Düsseldorf ist ungeschlagen.
Ja, beide ungeschlagen. Karlsruhe ist auch noch ungeschlagen, Paderborn auch noch ungeschlagen. Aber die beiden, Düsseldorf und Magdeburg, sind im Pokal nicht mehr mit dabei.
Stimmt.
Weil ich heute ein bisschen nochmal Dynamo Düsseldorf-Pokalspiel drüber nachgedacht hatte. Und wir auch ein längeres Interview mit Christoph Daferner hatten. Und da ging es auch viel über das Düsseldorf-Spiel. Und dieser Düsseldorf-Sieg von Dynamo gewinnt ja dadurch noch ein bisschen mehr an Wert, weil eben Düsseldorf bislang so eine tolle Saison spielt. Magdeburg auch im Pokal ausgeschieden. Aber in der Liga, muss ich mal sagen, Hut ab. Gerade was Düsseldorf macht, ist schon echt stark.
Gebe ich auch zu, hätte ich nie mit gerechnet. Nie mit gerechnet.
Ja, vor allen Dingen nach dieser Relegation. Boah, ich dachte ja, boah, also Düsseldorf nächste Saison, die können sie abhaken. Also sie können froh sein, wenn sie irgendwo im Mittelfeld landen. Von wegen.
Plus die Spielertransfers, die sie verloren haben. Schürrle ist verloren. Tanaka ist ja auch gegangen, ne? Am Deadline Day noch. Vermey hat sich verletzt am Anfang. Boah, hätte ich nie mit gerechnet. Also, die Magdeburg finde ich schon wieder irgendwie ein bisschen mehr. Da, die haben ja mal seit Jahren ihre Spielphilosophie. Und irgendwie letztes Jahr hat man ja schon ein bisschen gedacht, wenn die durchziehen, dann könnten die schon mal spannend werden. Dann haben sie ja irgendwann einen totalen Einbruch gehabt, am Ende dann wieder gefunden und sind ja dann auch durchgekommen. Dieses Jahr ziehen sie bisher verdammt gut durch, ne? Muss man wirklich sagen.
Aber Paco, ist Magdeburg nicht auch ein Zeichen dafür? Halte am Trainer auch mal fest, wenn mal so eine Phase ist, wo du 4-5 Spiele nicht gewinnst, wo es ein bisschen rumort, und Magdeburg ist ja jetzt nun auch nicht Umfeld wie Wiesbaden, sondern ist ja auch wabrig und unruhig und so. Und trotzdem halten die kontinuierlich an ihrem Christian Titz fest, weil die wissen, was die an dem haben.
Weil sie halt aber auch von der Idee überzeugt sind.
Ja, ist doch gut. Wenn du an der Idee von einem Trainer überzeugt bist, dann musst du es auch durchziehen.
Aber genau das ist, glaube ich, oft das Problem, dass die Ideen der Trainer nicht so eindeutig zu erkennen sind. So, und die wechseln extrem oft auch. Also ich habe es ja auch in meiner Karriere schon so oft erlebt, dass dann Trainer eine Idee hat und das ist dann alles, und nach zwei nicht so guten Spielen, ja, wir werfen alles über den Haufen, wir machen was anderes. Und dann machen wir noch wieder was anderes. Und von daher, und das ist dann, glaube ich, immer dieses, aber andererseits gut, aber du sagst ja selbst, Markus Anfang war zum Beispiel ja auch sehr konsequent in seiner Idee. Da haben viele gesagt, warum hat man so lange gewartet? Ne? Das ist ja immer.
Ich finde, was du gesagt hast, du wirst natürlich dann auch irgendwie unglaubwürdig, wenn du nach drei Spielen alles über den Haufen wirfst. Mhm. Bei Markus Anfang fehlte mir irgendwie, du kannst ja deine Idee haben, aber es fehlte dann irgendwie der Plan B. Also die Situation war dann irgendwie auch verfahren. Und ich fand, im Frühjahr warst du auch irgendwie ausgecoacht. Also Dynamo Dresden, wir haben oft drüber geredet hier. Da gab es dann eben ein paar Vereine, mit einem Spieler von einem Verein spreche ich gerade. Da war es bestimmt beim Videostudium so, ihr müsst das und das tun und dann passiert das und das. Und das ist ja nicht nur einmal in der Rückrunde passiert. Du hättest einen Plan B gebraucht. Du kannst ja trotzdem dein Konzept weiter durchziehen.
Ja, aber schwierig immer. Aber vielleicht ist man in Magdeburg, hat man auch andere Zielsetzungen. So, weißt du? Dass man nicht rangeht und sagt, boah, wir müssen jetzt aufsteigen, sondern wir wollen...
Nee, das denken die nicht.
Wir wollen richtig in der Liga bleiben und wir wollen da gut. Und davon sind wir überzeugt, dass wir es mit der Art und Weise des Fußballs schaffen. Und dann ist es vielleicht aber ja, hundertprozentig. Also es ist definitiv nicht das Schlechteste, wenn man mal an einem Konzept festhält, an einem Trainer festhält, an einer Mannschaft festhält und auch mal seinen Spielern auch eine Wertschätzung gibt. Weil das ist ja auch so oft das Problem im Fußball, dass du direkt Spieler anzweifelst, wenn sie mal zwei Spiele nicht gut gespielt haben. Beziehungsweise wenn du da mal ein bisschen so am Zucker leckst sozusagen, dass du vielleicht mehr erreichen kannst, dass du wieder sagst, obwohl der Spieler gut war, ja, aber wir müssen jetzt noch einen besseren holen. Oder wir brauchen jetzt einen aus der Bundesliga. Weißt du? So, das ist, ich hab's ja in Dresden selbst miterlebt so. Da war es ja dann, schießt 18 Tore in der dritten Liga, steigst auf, aber eigentlich brauchst du jetzt ja in der zweiten Liga noch einen neuen Top-Stürmer so. Und das ist vielleicht auch oft das Problem. Also
ich finde, Magdeburg macht das, jetzt schmier ich dir ein bisschen Leim in den Mund, ähnlich wie Heidenheim. Ein paar Jahre versuchen, in dieser zweiten Liga drinne zu bleiben.
Oder Düsseldorf, mit Tune. Ja. Also Hamburg hätte Tune wahrscheinlich niemals entlassen dürfen. Nee,
Daniel Tune scheint ein richtig guter Trainer zu sein, hat Christoph Daferner heute auch gesagt. Der muss echt was drauf haben. Ja. Und du musst versuchen, erstmal in dieser zweiten Liga dich zu konsolidieren. Also als Verein wie Heidenheim und Union Berlin, wenn du von unten kommst. Ich sag mal, der Hamburger SV hat sich jetzt genug in der zweiten Liga konsolidiert. Die wollen irgendwann auch mal wieder hoch. Und die gehören für mich auch hoch.
Ja, aber du siehst, wie schwer das ist.
Ja, ne, eben. So. Aber du musst dann zuschlagen und zubeißen, wenn die Chance gekommen ist. Und Union hat das perfekt hingelegt. Ja. Heidenheim hat das auch gut hingelegt. Die haben ein, zweimal angegriffen und dann waren sie da. Und dann ja, funktioniert es offenbar. Kiel hat es auch geschafft. Und die haben auch immer sich stetig gesteigert. Die waren ja jetzt auch eine Zeit lang in der dritten Liga und dann sind sie aufgestiegen in der zweiten Liga und haben sich peu à peu nach oben gearbeitet in dieser zweiten Liga.
So, Pauli auch. Auch genau. Stück für Stück. Ja, du hast schon absolut recht, aber boah, es ist scheinbar auch richtig schwer. Also Hamburg muss man jetzt ja wirklich sagen, Baumi hat jetzt ja alles schon probiert. Ne, dann hat er auf Umschaltmomente gesetzt, dann hat er auf beweglichen und zentralen Stürmer gesetzt, jetzt hat er auf zwei Mittelstürmer gesetzt und so richtig vom Fleck kommen die auch noch nicht. Hertha kommt auch noch nicht vom Fleck wieder. Jetzt verlieren die gegen Elversberg 4-1. Überleg dir das mal, Jens.
Ja, also die Woche davor, dieser Sieg beim ersten FC Nürnberg, der ja auch für den Trainer, für Christian Fjell, richtig wichtig war. Und dann lässt du dir gegen Elversberg 4 Stück einschenken?
Weiß ja, unglaublich. Unglaublich. Hätte ich nie gedacht. Ich habe mir den Paderborn-Dinge schon gedacht. Das kann gar nicht wahr sein, dass Hertha zu Hause verliert. Ja, der Fußball ist halt echt extremer geworden, ja, um es mal so auszudrücken.
Und weißt du, und da sind wir bei der zweiten Liga, was ich am krassesten finde, also für mich früher war 2-0 immer so ein wackeliges Ergebnis. Konntest dir nie sicher sein, weil bist vielleicht 2-0 in die Halbzeitpause gegangen, dann hatte der Trainer in der Halbzeitpause eine Idee, also der Trainer vom Gegner, dann kurz nach der Halbzeitpause stand es 2-1, du wusstest, oh, hier ist heute noch Zittern angesagt. Aber bei einem 3-0, oder bei einem 3-0 nach 15 Minuten, da konntest du dir doch früher sicher sein, das ist eine gemähte Wiesen. Also da passiert nichts mehr. Heute kannst du mit nichts mehr sicher sein. Frag nach in Schalke, frag nach in Hoffenheim und frag nach beim ersten FC Köln. Was ist nur los?
Das weiß ich auch nicht. Ja. Also in Hoffenheim war ja ein Sonderfall, so ein bisschen mit der roten Karte.
Ja.
Dadurch kann ja schon mal ein Spiel kippen. Ne? Da, ich glaube, Deutschland hat mal 4-0 geführt, oder?
Ja.
Gegen Schweden.
Gegen Schweden. Und bis in die zweite Halbzeit hinein.
Ne? Deswegen so, aber Schalke und Köln. Okay, Karlsruhe sehe ich schon echt als extrem stark. Die sind gefestigt, die... Und die haben halt einfach den absoluten Unterschiedsspieler der Liga seit Jahren für mich schon. Köln spielt halt auch Hurra-Fußball. Entweder gewinnen wir 7-0 oder wir spielen halt 4-4 noch. Muss man ja wirklich sagen. Die hätten ja am ersten Spiel daher auch gegen Hamburg. Können sie auch 5 Tore schießen und verlieren dann am Ende. Aber Schalke gegen Darmstadt auf Schalke. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht.
Ja, lass uns mal bei Köln gegen Karlsruhe bleiben. Schon allein die Vorgeschichte ist ja aberwitzig, oder? Wann bist du das letzte Mal zum Stadion gelaufen? Weil war Stau auf der Aachener Straße. Aber man muss mal sagen, ums Kölner Stadion ist immer Stau eigentlich. Also noch nie erlebt, dass dort wenig los ist. Und sie sind wohl, das hat Christian Eichner dann zugegeben, ein bisschen zu spät losgefahren. Und dann standen sie im Stau und wollten wohl auch erst mit der Straßenbahn fahren. Die letzten Haltestellen haben sich dann aber entschieden, zu Fuß zu gehen. Also lustige Bilder gewesen.
Nee, gelaufen. Mit Werder Bremen in der Champions League in Tottenham. Da war es auch mal eine ganz, ganz enge Kiste, weil in London ist ja auch wenig Verkehr, ist ja auch bekannt, so dass da recht wenige Autos fahren. Und da hatte die Polizei damals auch keine Lust auf den Werder-Bus. Oh, das war eng.
Ja,
das war richtig eng. Das war so eng damals, dass ich nur die Startelf umziehen durfte. Meine Kabine extrem eng damals auch noch in dem Stadion.
Ja.
Da war wirklich nur Startelf umziehen, raus. Die anderen können dann so nach und nach mal nachkommen zum Warmmachen. Also das war auch verrückt, ne? Aber ansonsten, jetzt diese Saison hatten wir ein bisschen Verzögerung, als wir gegen Haching gespielt haben, weil wir am Tag gefahren sind.
Mhm.
War dann schon viel Verkehr, aber dass ein Spiel nach hinten verlegt wurde, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt.
10 Minuten später angefangen, muss man sagen, da hat Köln dann auch mitgespielt und gesagt, okay, wir fangen dann halt ein bisschen später an. Da sind die dort dann ins Stadion reingelaufen. Also... skurrile Bilder, wirklich
skurrile Bilder. Wir können ja froh sein, dass die Sachen schon morgens fertig gemacht wurden.
Ja.
In der Kabine.
Und was ich dann aber witzig finde, du hast ja alle Ausreden dieser Welt. Und dass du dann die Anfangsphase so spielst, wie du sie spielst, dafür hast du alle Gründe. Aber dass du dich dann so fängst und dass du dann tatsächlich 4-4 spielst. Und Christian Eichner hat gesagt, naja, Punkt, schön und gut, aber am Ende war sogar noch mehr drin.
Ja, hat er sogar recht. Also muss man ja wirklich sagen, ist eine gute Mannschaft dieses Jahr. Also ich habe letztes Jahr eher schon insgeheim ein bisschen mit Karlsruhe gerechnet, weil ich sie letztes Jahr als eine absolute qualitativ Top-Mannschaft gesehen habe. Dieses Jahr habe ich gedacht, okay, spannend, wie kriegen sie es hin? So Gondorf, Stindl. Ja, Stindl hat nicht die große Rolle gespielt, aber trotzdem ja irgendwo ein wichtiger Spieler. Matanovic weg. Und die funktionieren. Pipo Heise weg. Und die funktionieren und laufen und laufen und laufen. Also wer steigt denn auf dieses Jahr, Jens?
Boah. Ja, jetzt könntest du sagen, ich bin so jemand, der jetzt vom Moment reagiert. Düsseldorf kann ich mir aktuell gut vorstellen. Und ich bin ja immer einer, der sagt, HSV. Und ich sag mir dann, irgendwann wird's mal zutreffen. Ich sag jedes Jahr fast HSV und ich sag diesmal Düsseldorf und HSV. Jetzt kommst du mir bestimmt wieder mit einer ganz krummen Truppe.
Nee, ich glaube auch an den HSV und ich glaube an Karlsruhe. Und ich glaube, Dritter wird trotzdem Köln. Weil ich glaube,
also Düsseldorf rutscht noch komplett raus.
Sie sind ja jetzt ja auch nicht 15 Punkte vor. Also, ja, sie werden auch oben mitspielen, aber.
Du bist von Düsseldorf nicht überzeugt, okay?
Nee, war jetzt auch schon ein bisschen Glück dabei, die letzten zwei Spiele gegen Köln, 90. gegen Fürth. Ja, ich sag auch, aber da kommt halt auch viel zusammen. Also, dass du da den Elfmeter kriegst, so, ich sage es, den kannst du geben, gibt er ihn nicht, wird aber kein VAR eingreifen. So, das ist, du brauchst so ein bisschen Matchglück auch. Das haben sie jetzt gerade, Weiß ich nicht. Ich also glaub
du
nicht.
Legst dich fest auf Karlsruhe und Hamburg, ja?
Die sehe ich am stärksten und Köln wird noch kommen. Köln, ja, aber wird noch kommen.
Köln, weil sie im Winter dann verpflichtet
werden. Genau, da können sie auch noch und dieses.
Das ist halt schon viel. Guck mal, auf Karlsruhe sind es schon 6 Punkte und auf Düsseldorf 8 Punkte.
Ja, ist schon echt viel.
Also da tut das Unentschieden gegen Düsseldorf weh. Ich habe dieses Samstagabendspiel von Köln gegen Magdeburg gesehen. Da frage ich mich jetzt noch, wie Magdeburg dort gewinnen konnte. Also wirklich, Köln hatte eine Chance nach der anderen. Und am Ende jubelt dort der erste FC Magdeburg. Ich dachte, wie geht das denn? Unfassbar. So.
Echt gut, aber ich muss sagen, auch zweite Liga ist halt aber auch 100-mal interessanter als Bundesliga, ne?
Ja, da brauchen wir nicht drum rumreden.
Das ist halt wirklich so.
Ja, das und weil es auch ein paar nette Duelle gibt. Was ist mit deinem Ex-Verein? Da darf man ja so sagen, du warst ja nun mal in der knappen Schule. Was machen wir mit Schalke?
Keine Ahnung, Vogelwild.
Vogelwild, oder? Ach, Vogelwild. Aber Sieg gegen Münster war für Schalke sehr wichtig.
Ja, aber
Vogelwild. Sehr glücklich.
Meine Güte.
Also,
so ein Tor würde ich auch mal gerne nochmal schießen, muss ich sagen. Gott, dass der Abwehrspieler mir gegen die Brust schießt und ich denke dran. Also der konnte ja noch weniger dafür als ich am Wochenende.
Ja. Was glaubst du, wen die da jetzt als neuen Trainer holen?
Raul. Na, ich habe es im Sommer schon gesagt. Ich habe im Sommer das Flüstern gehört, dass Felix Magath dort hingehen wollte als Sportdirektor mit Raul als Trainer.
Okay.
Und dann hat er aber, der Coach gesagt, nee, er bleibt. Mhm. Also ich glaube, dass sie es wirklich probieren, Raul zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum er sich das antun sollte. Das
wollte ich dich gerade fragen. Also er schießt ja jetzt keine Tore mehr. Also
wer weiß denn das, für die reicht es wahrscheinlich noch.
Aber da bin ich gleich beim nächsten Verein. Wer sagt dir denn, dass so ein großer Fußballer wie Raul auch ein großer Trainer ist?
Wayne Rooney ist scheinbar keiner, ne?
Ja. Was ist denn mit Miroslav Klose? Frag nach in Altach. Und in Nürnberg, glaube ich, bauen sie momentan auch nicht unbedingt gerade ein Denkmal für ihn.
Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich konnte mir ihn, also ich kann ja gar nichts beurteilen. Ich sehe ja nichts, aber so einfach so rein von dem, wenn ich Nationalmannschaft gesehen habe, Leistung unfassbar. Hast du jemals ein Interview von Miroslav Klose gehört? Und das ist doch schon, du musst doch kommunizieren können. Du musst doch diese Ader dafür haben, finde ich, als Trainer. Ja. Das ist doch mittlerweile.
Bin
also,
bei dir.
Du hörst tagtäglich Vincent Kompany, boah, der nimmt die alle wieder mit ins Boot und die sind alle so, das brauchten wir. Ja, und da geht es immer nur, da geht es gerade gar nicht um taktisch, weil ich glaube, taktisch war der davor auch gut. Aber es geht gerade immer nur darum, er kann kommunizieren, er nimmt alle mit ins Boot, er macht sie wieder wichtig. Ich habe in meinem Leben kein Interview von Miroslav Klose gehört. Ist ganz schwierig vorzustellen, dass er dann Trainer wird. Für mich persönlich jetzt.
Du meinst jetzt auch ein Interview, wo er dich so mitgenommen hat, wo er dich fasziniert hat, wo du gesagt hast, boah.
Wo ich länger als 30 Sekunden hingehört habe, jetzt so. Also,
ja. War ja auch eine Zeit lang Experte bei Prime, da dachte ich mir auch.
Ja, gut. Ja.
Aber ich, da denkt man jetzt, wie agierst du in der Kabine?
Ja, deswegen.
Und das ist nicht ganz so einfach. Und
ich bin Experte, aber ich möchte jetzt eigentlich nichts so zu sagen.
Richtig.
Und, richtig. Ja, aber dann, also machst du, also in der Kabinenansprache auch, willst du dann auch dich hinstellen und sagen, da haben wir zwar gerade dreimal falsch verschoben und der hat den laufen lassen, aber da will ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Oder, also ich weiß ja nicht, wie er ist. Irgendwie war da vor der Saison schon ein bisschen, dass man gedacht hat, oh, da zaubern sie aber einen aus dem Hut.
Also es ist auf jeden Fall ein mutiger Move. Und deshalb, da bin ich jetzt auch wieder bei Raul. Und du kannst jetzt Raul und Klose nicht miteinander vergleichen. Aber dass das dann immer so funktioniert, dass ein guter Fußballer auch ein guter Trainer ist. Ja, jetzt wirst du sagen, guck dir Xavi Alonso an, guck dir Carlo Ancelotti an. Klar, nee. Es gibt auch die Fälle, sicher.
Aber den Unterschied, den ich sehe bei Raul, ich glaube, der hat 18 Jahre Profifußball gespielt oder 20 und er war, glaube ich, 17 Jahre davon Kapitän. Da musst du ja schon irgendeine Ader haben. Und gerade bei einem Weltklub wie Real Madrid.
Wahrscheinlich.
Also irgendwas musst du ja schon. Du wirst ja kein Kapitän, wenn du nicht mit den Menschen, die da alle packen kannst. Weil Weltklasse-Spieler hatte Real Madrid, glaube ich, genug.
Klar.
Ne? Deswegen, aber ich würde es cool finden. Du musst ja mal wieder einen haben in diesem Verein, der auch mal wieder das Sagen hat und wo die auch alle hinterstehen. Weil wenn du jetzt den nächsten holst und der startet mit einem Sieg und 2 Unentschieden, ja, dann ist er noch vielleicht in Ordnung. Aber stell dir vor, der startet mit einem Unentschieden und einem Unentschieden, ja, dann stehen schon wieder 6 neue Namen drin.
Ich hätte jetzt Thorsten Lieberknecht gesagt.
Ja, mit Sicherheit kann er das.
Kennt sich die rote Liga und hat auch so für so ein Umfeld, für so ein emotionales Umfeld sicherlich zu packen, kann die dort auch so ein bisschen anzünden. Ich glaube auch, den würde sich der ein oder andere wünschen. Aber ich bin natürlich auch bei dir, wenn der vielleicht nur mit zwei Unentschieden und einem Sieg startet und dann eine Niederlage, dann
wird's doch kommt halt auch als Abstiegstrainer von Darmstadt und hat es jetzt da nicht geschafft, so jetzt, ne?
Aber er hat es bewiesen, er hat es mit Braunschweig bewiesen, er hat es mit Darmstadt bewiesen. Ich bin wirklich von ihm so fachlich überzeugt, das habe ich ja hier immer mal wieder durchblicken lassen.
Ich habe leider nie unter ihm gearbeitet, aber man hört echt nur Gutes.
Ich glaube, das ist zum Beispiel wieder einer, der dich menschlich so ein bisschen packt und greifen kann und packen kann. So. Naja, Schalke spielt jetzt am Samstag gegen Hertha BSC, gegen Christian Fjell.
Wow.
Schönes Samstagabendspiel. Und Sonntag meine beiden Aufstiegsfavoriten, Düsseldorf gegen Hamburg.
Ja, und dann gewinnt Hamburg und dann sitzt schon dran. Ich bin gespannt.
Ich weiß schon, was ich am Sonntag wieder für Nachrichten bekomme, wenn das bei euch als Handy aus. Und Braunschweig spielt gegen Hannover, also niedersächsisches Derby. Also ein schöner Zweitligaspieltag am Wochenende.
Ja.
Da tue ich mich mit der Bundesliga, da sind wir jetzt bei der ersten Liga, manchmal schon schwer. Weißt du, was das Topspiel am Samstagabend ist in der Bundesliga?
Nein.
18.30 Uhr Samstagabend, da stelle ich mir tatsächlich den Wecker. St. Pauli gegen Mainz 05.
Brutal, oder?
Das Tipico-Topspiel.
Überleg dir das mal. Aber ich gucke Freitagabend Augsburg gegen Gladbach.
Natürlich.
Boah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ah, Mist, wir haben um 20.30 Uhr Abendessen. Da kann ich es gar nicht von Anfang an gucken.
Siehst du? Mann, das kannst du dir ja irgendwo aufzeichnen. Auf irgendeiner Streaming-Plattform gibt es sicherlich einen Speicherplatz und da kannst du dir dieses Spiel aufzeichnen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind schon manchmal, gerade auch Samstagnachmittag, Partien dabei, die würde ich mir im Einzelspiel tatsächlich nicht anschauen. Und ich bin
Fußballfan.
Ja, am Wochenende geht's. Du hast immer irgendwo eine Mannschaft dabei, die so ein bisschen Attraktivität ausstrahlt.
Leverkusen, Kiel, okay, Leverkusen. Bremen, Freiburg gerade. Beide Mannschaften eigentlich interessant, aber für mich Bremen, klar. Union, Dortmund, super. Mhm. Bochum, Wolfsburg, boah.
Schwierig.
Tut weh. Mhm. St. Pauli, Mainz, tut sehr, sehr weh.
Deine Heidenheimer?
Ja, okay, aber ist ja auch, tut ja auch weh. Also, tut ja weh in der ersten Liga, erste FC Heidenheim. Also, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Okay, Frankfurt, Bayern, super Spiel. Super
das
Spiel.
Wussten sie natürlich, das wäre ja sonst das Topspiel gewesen, aber weil Frankfurt Donnerstag in der Europa League spielt, spielen die jetzt erst am Sonntag.
Ja, Stuttgart-Hoffenheim, Stuttgart gucke ich echt sehr gerne. Also, die machen Spaß und gerade jetzt so mit der Sache da mit Hoffenheim. Das ist auch ein ganz gutes Spiel.
Dann lass uns mal über die beiden reden. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es Stuttgart wieder so auf die Wiese bekommt, wie sie es bislang hinbekommen. Also am überzeugendsten war natürlich das 5-1 gegen Dortmund, aber sie haben auch in Madrid richtig stark gespielt, waren da teilweise auch die bessere Mannschaft und das nach den Abgängen. Aber da denke ich mir, Sebastian Hoeneß scheint kein schlechter Trainer zu sein. Irgendeiner hat doch auch gesagt, es ist eine Trainermannschaft.
Hätte ich auch nie gedacht. Also die Abgänge waren ja schon brutal. Ja. Ito, Anton, Gourassi. Boah, heftig. Also die muss er erstmal ersetzen. Mhm. Aber sind am Anfang ja auch kritisch gestartet. Ne? Da haben wir gedacht, ja, können sie echt nicht. Aber jetzt, das hatte Hand und Fuß. Ne? Also in Madrid schon müssen sie gewinnen. Bei dem Spiel, finde ich, wie sie spielen. Mhm. Hätten sie sowas von verdient gehabt. Ja, richtig geiler Fußball, also.
Ja, sie spielen offensiv. Die spielen wirklich schönen Fußball. Das muss man einfach mal so sagen. Und die haben auch ihr System. Also das ist auch ein Trainer, der seinen Plan eigentlich durchzieht.
Und hat seine Spieler genau dazu angepasst, ne? Mhm. Also auf den Außenbahnen, Topspieler. Ich war hinten kritisch mit der Innenverteidigung, muss ich ehrlicherweise sagen, weil du holst einen Chabot von Köln, der abgestiegen ist. Mhm. Ob der jetzt die beiden ersetzen kann, die beide zu Top-Champions-League-Vereinen gegangen sind. Aber sind ja nicht ganz so im Unrecht, ne? Und wenn jetzt am Wochenende nicht die Szene so gewesen wäre, dann gewinnen sie wahrscheinlich auch in Wolfsburg und stehen schon wieder ganz deutlich höher.
Die Szene war schon irgendwie krass. Also du darfst ja keine gelb-rote Karte geben. Und Maxi Arnold, den wir in Dresden natürlich auch irgendwie aufgrund seiner Vergangenheit gerne haben, kannst du eben doch. Machst du das in dem Moment, sagen, Mensch, hier, nee, falscher Eindruck gewesen.
Ich glaube, weißt du, warum er das gemacht hat? Weil er Angst vor Gelb-Rot hatte bei sich selbst. Weil er kommt ja zu spät und normalerweise muss er Gelb-Rot kriegen. Ja, wäre cool gewesen in dem Moment. Muss ich echt sagen, wenn er in dem Moment gesagt hätte, du, nee, war nix. Wir haben beide den Ball gespielt. Weil er muss ja nicht sagen, ich habe ihn umgehauen.
Richtig. Und
beide den Ball gespielt, Schiri, Einwurf, weiter geht's, komm. So, und dann sagt der Sven Jablonski, der da für mich gar nichts für kann.
Nee,
weil
nee.
Von der ganzen Dynamik sieht es aus, als wenn der Karasor den völlig rasiert. Ja.
Ne? Und aber das finde ich bei Jablonski, da muss ich auch mal sagen, wir schimpfen oft über Schiedsrichter. Top. Sich danach hinzustellen, zu sagen, mein Fehler, tut mir echt leid. Kriegt er doch Sympathien?
Und das macht's doch aus. Stell dich hin und sag, sorry, Mann.
Ja?
Leute, du hast gerade den Ball daneben geschossen, hast du auch nicht extra gemacht oder du hast ihn durch die Arme rutschen lassen. Und ich hab's falsch gesehen, aber ich hab es so gesehen. Also, ich war vor 2 Jahren, sag ich dir ganz ehrlich, da war ich angeschlagen, da habe ich im Trainingslager Linienrichter gemacht. Jens, ich habe alles falsch entschieden. Wirklich, ich war geschockt, wie das sein konnte. Ich habe Abseits gesehen, wo da waren 3 Meter kein Abseits. Das war unfassbar. Das haben die mir im Video danach, weil damals mit Mike Kranich, unserem Co-Trainer, so, der sagte, mach du da und ich da. Weil natürlich meckern wir immer über unsere Trainer, wenn die Linienrichter machen und so weiter. Und dann zeigt er mir danach das Video, die 4-5-10. Ich sag, ach komm, hör auf, du hast es manipuliert. Das ist KI hier, das kann nicht sein. Der Wahnsinn, ne? Ich sag, boah, unfassbar, ich sag nie mehr was.
Nee, fand ich gut von Jablonski. Also mega. Sich da hinzustellen und zu sagen, war mein Fehler. Und du nimmst da auch nach dem Spiel so diese ganze Wut auch aus dem Ganzen, auch in der Nachberichterstattung. Mhm. Du sagst, okay, ist so. Auf der anderen Seite, der VAR greift überall ein.
Boah, hören wir auf mit dem.
Ja, ich bin froh, dass wir ihn in der Satelliga nicht haben. Also ganz ehrlich. Also,
ja.
Ich brauche den nicht. Echt. Also ich weiß nicht, ob es besser wird dadurch. Guck mal, jetzt diskutieren wir ja über die Arnold-Geschichte. Und in der ersten Liga gibt es VAR.
Bitte. Ja. Ich finde es am schlimmsten mittlerweile mit den Elfmetern-Situationen.
Ja, am schlimmsten ist für mich Handspiel.
Ja also, gut, das ist ja sowieso die Sache. Ne? Aber diese Elfmetersituation, dieses... Hat er jetzt minimal getoucht oder hat er nicht getoucht? Und ja, das ist auch immer dieses, war das jetzt eine komplette Fehlentscheidung oder nicht? Mhm. Deswegen sage ich ja, ich fand es gut, dass da mal gegen Düsseldorf Fürth der Elfmeter gezählt hat. Mhm. Weil es war für mich kein krasses Foulspiel, aber es war ja ein Kontakt zum Gegenspieler. Und der Schiedsrichter steht ja 2 Meter dahinter und guckt und sieht in der Dynamik und sagt, yo, faul. Und dann bleibt er auch einfach mal stehen, weil es war keine krasse Fehlentscheidung, es war keine Fehlentscheidung. Es war eine Situation, du kannst Elfmeter geben. Aber wenn du nicht gibst, dann ist es auch in Ordnung, weil es dann ein Zweikampf gewesen ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Also ja, es heißt ja bei gelben Karten nicht eingreifen, aber es war ja eine gelbe Karte, die zu einer roten Karte geführt hat.
Ja, genau.
Und das wären genau 2 Sekunden gewesen.
Richtig, richtig. Einfach kurz gucken, checken und vielleicht dann doch besser, wenn du sagen kannst, okay, der Trainer kann 2-mal pro Spiel sagen, okay, hier habe ich einen Einwand. Keine Ahnung, dass das die bessere Variante ist.
Ich finde ja.
Vielleicht doch nochmal testen. Aber so wird so viel zerdiskutiert und hin und her schwierig. Diese Abseitsentscheidung bei der Europameisterschaft, die fand ich top.
Abseits Tor oder nicht Tor?
Richtig, genau. Oder alles andere.
Ich sag auch hier diese
Challenge. Wo
war das denn letzte Woche rote Karte? Bei Augsburg und Mainz, oder?
Ja.
Also dann, was machen die inzwischen durch? Also ja, rot für den von Augsburg. Aber rot für den von Mainz auch ganz klar. Oder jetzt am Wochenende war wieder Dominik Kor, der dem Benedikt Gimba in seinen Allerwertesten gekniffen hat. Ist ja dann ja auch eigentlich eine Tätlichkeit oder nicht so. Also ich weiß auch, das ist immer so, die eine Sache wird geguckt, die andere Sache wird nicht geguckt. Ich bin da immer noch nicht mit warm geworden.
Wir sind ein bisschen abgekommen, wir haben vom VfB Stuttgart geredet, dann VfB Stuttgart, über VfB Wolfsburg, dann haben wir über die Schiedsrichter geredet. Ich wollte eigentlich kurz noch mit dir, weil ja Stuttgart jetzt gegen Hoffenheim spielt, also zunächst spielen sie gegen Sparta Prag in der Champions League, aber danach gegen Hoffenheim. Siehst du in Hoffenheim noch durch, also Hoffenheim ist jetzt nicht der Verein, über den man so häufig redet, weil es ist jetzt auch nicht der Club, der alle irgendwie bewegt, aber die Unruhe dort, ist schon bezeichnet. Also Matarazzo kann einem irgendwie leid tun. Das ist ja echt beängstigend. Kaum noch einer da, der was zu sagen hat, außer Hopp, der große Chef. Interessant.
Unglücklich.
Das sag ich mal eher so. Das hast du aber mit.
Ja.
Unglücklich ist schön ausgedrückt. Ist diplomatisch ausgedrückt. Bewirbst du dich ja für das diplomatische Korps? Unglücklich ist schön ausgedrückt.
Ja, es ist... Man kriegt von Hoffenheim wenig mit, muss man einfach sagen. Deswegen hat man da nicht, also ein bisschen dadurch, dass ich im Hoffenheimer Co-Trainer jetzt im gemeinsamen Trainerlehrgang bin, bekomme ich ein bisschen Eindrücke, aber auch selbst der hat selbst relativ wenige Eindrücke. Also ich finde es schon Wahnsinn, was da passiert. Der wieder weg, der weg, ne, der tritt zurück. Also die treten ja auch alle zurück. Ja, und da musst du aufpassen, dass du nicht doch ganz schnell wieder absteigst auf einmal und dann bist du halt auch irgendwo, weil ich glaube immer noch, wenn Dietmar Hopp den Stecker zieht,
dann ist er aus.
Ich glaube, dann ist der Ofen auch ganz schnell aus. Also
richtig.
Können sie noch so viel erzählen, sie stehen auf eigenen Beinen und so weiter. Nee. Ich glaube, das ist schon Dietmar Hopp.
Das hältst du noch vielleicht dann 3-4 Jahre durch die Substanz aus, aber ja. Wenn dein größter Geldgeber den Stecker zieht, dann wird es dort schwierig. Das ist eben das Ding und das Problem, was so Vereine haben, die von einem abhängig sind. Aber auf der anderen Seite kann ich mir schwer vorstellen, dass Hoffenheim in dieser Saison abbleibt. Also tue mich ja immer schwer, mich rauszulehnen, weil ich mich ja letztes Jahr mit Heidenheim so daneben gelegen habe und mir das jetzt immer aufs Brot schmieren lassen muss von jemandem. Aber Kiel wird schwer. Kiel wird richtig schwer.
Sehr, sehr schwer.
Also oder kommst du jetzt hier mit dem ist Kiel also, Heidenheim 2.0?
Na, klar, auf gar keinen Fall. Kiel ist Darmstadt 2.0.
Sehe ich
also
auch so.
Kiel, Bochum, glaube ich.
Aber Bochum eben schon letztes Jahr von der Schippe gesprungen. Da dachte ich mir, naja, sie werden jetzt irgendwie draus lernen. Nee.
Null.
Dann bleibt St. Pauli eher drin durch die ganze Euphorie und auch durch Publikum und alles Mögliche. Ne, genau.
Da passiert auch nochmal was anderes so.
Ja.
So St. Pauli. Ah, die gewinnen auch mal Heimspiele. So.
Ja.
Da gehe ich von der Spiel gegen Leipzig 0-0. Bei allem Respekt, aber traue ich Kiel nicht zu.
Also bin ich bei dir. Also Kiel, die werden sicherlich mal einen Überraschungserfolg erzielen. Die werden sicherlich auch mal einen Punkt irgendwo mitnehmen. Aber auf Strecke gesehen kann ich mir aktuell, gut, wir haben 5 Spieltage gespielt, nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Nee, sehe ich 100% genauso. Und ich glaube, das ist ein kurzer Ausflug.
Wie hast du denn das Topspiel gesehen, Bayern gegen Bayer? Also muss man schon sagen, da hat sich wieder ein bisschen was verschoben, weil die Bayern fand ich schon brutal stark. Das war schon wieder der FC Bayern, wie wir ihn nicht in der letzten, sondern in der Saison davor kannten und eigentlich in den Jahren davor. Also sie haben es eigentlich mit Leverkusen versucht, so zu machen, wie sie es sonst mit Borussia Dortmund tun. Bloß Leverkusen hatte so ein bisschen das Quäntchen und hat auch teilweise gut verteidigt.
Haben sehr gut verteidigt und trotzdem muss Bayern dieses Spiel ja gewinnen. Aber ich gehe da ein bisschen so mit Max Eberl, der sagt, die Spielweise war wieder brutal, brutal gut und wir werden auf Dauer die Spiele gewinnen. Und ich glaube, die marschieren dies ja so dermaßen durch diese Liga und das war schon ein Topspiel. Das war für mich ein Topspiel.
Das kann man tatsächlich so sagen. Konnte man auch gut anschauen. Ich habe nur die Highlights gesehen, weil ich zuvor selbst gearbeitet habe. Aber es waren so 8 bis 10 Minuten und das waren 8 bis 10 sehr gut gefüllte Minuten. Also das hat sich gut angeschaut. Muss man sagen, das könnte so das neue Bayern gegen Dortmund sein, dieses Bayern gegen Leverkusen.
Ja, wobei ich glaube, du hast schon die Top 5, ist schon attraktiv in Deutschland. Top 6 so, finde ich so. Also das Spiel
Top 6 mit Heidenheim drin, oder?
Nein, Quatsch. Aber Frankfurt-Bayern, glaube ich, wird ein geiles Spiel jetzt am Wochenende.
Ja,
ne? Die Frankfurter, die machen es auch richtig gut.
Paco, Frankfurt bin ich echt überrascht. Erstes Spiel verloren, unglücklich verloren in Dortmund. Und seitdem ziehen die alles. Also, und stehen auf Platz 2. Und nicht irgendwie, sondern sie spielen auch guten Fußball.
Frankfurt ist ein brutaler Stürmerverein, muss man sagen. Also, was die rausbringen, erst diese Büffelherde mit den 3 vorne. Dann André Silva, dann Kolo Muani. Ja. Jetzt Mamouche, also ich fand den unfassbar bei Pauli vor ein paar Jahren, aber anscheinend der andere nicht so, weil ich meine, der war ja in Wolfsburg, die hätten ihn ja länger erhalten können und so, also und jetzt flügt er da durch, also ich finde aber so diese Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Bayern, die Spiele untereinander werden alle sehr, sehr interessant werden, weil ich einfach, also ich sehe Bayern als stärkste Mannschaft von denen, aber du siehst ja zum Beispiel, Leipzig gewinnt in Leverkusen, so, also von daher, das ist, da siehst du schon richtig Qualität bei den Mannschaften und das sind auch geile Spiele, aber Bayern, ich kann mir wenig vorstellen, warum sie dieses Jahr nicht deutscher Meister werden sollten, weil dafür sind die anderen wahrscheinlich auch nicht souverän genug.
Und vielleicht auch nicht konstant genug. Also genau. Wenn du siehst, wie die Bayern davor über die Gegner hinweg gepflügt sind, wirklich regelrecht gepflügt sind, musst du sagen, das sind ja fast die Guardiola-Bayern.
Ja, und auch irgendwie einen geilen Kader so irgendwie. Also, die haben ja gar nicht so viel anders gemacht als unter Tuchel, aber da haben wir ja schon so oft drüber geredet. Wie man eine Mannschaft so runterreden kann, ist halt auch eine Kunst.
Das muss man sagen. Also, man war ja auch bei Vincent Kompany so ein bisschen skeptisch, aber er redet die Mannschaft stark. Und er hat auch irgendwie so eine Ausstrahlung, wo du sagst, der kommt positiv drüber.
Aber Jens, ich sag dir eins, wenn du Bayern München trainieren musst, musst du selbst Weltklasse gewesen sein. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen, wie Vincent Kompany verteidigt hat und das war einfach geil. Und ich sage dir, ein Kim, ein Upamecano und wie sie nicht alle heißen und auch, ich sag dir, ein Harry Kane und ein Leroy Sané lassen sich von einem Vincent Kompany, der 10 Jahre Kapitän bei Manchester City war, mehr erzählen. Mhm. Weil das brauchen die einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der so ist und zu einem Joshua Kimmich sagt, boah, also ich glaube, für dich reicht's hier nicht mehr, weil du hast zwar jetzt 8-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen, 2-mal die Champions League oder 1-mal die Champions League. Ich sehe dich eigentlich nicht so gut. Oder zum Thomas Müller. Das ist jetzt gerade hier kein Thomas Müller-Spiel. Nee, klar. Sehr, sehr schlechter Spieler. Du siehst ja einfach, wie er das managt. Weil dass die Zeit irgendwann von Thomas Müller zu Ende geht, ist doch auch klar. Und dass du jetzt einen Jamal Musiala komplett ins Zentrum stellen muss. Aber es geht immer um die Art und Weise, wie man es macht.
Ja, das moderiert er wesentlich besser und charmanter und offener. Klar, die Erfolge geben ihm auch recht. Saisonstart geglückt, damit kann er das auch so moderieren, wie er es macht. Und ich glaube, er kommt auch in der Kabine dann ganz anders an bei den Spielern.
Und ich finde, er macht halt auch nicht den Hampelmann. Die haben in Zagreb in 3 Minuten 2 Gegentore bekommen. Ich wage zu behaupten, der Vorgänger hätte trotz der, wie viel haben sie gemacht? 8 oder 9? 9 haben sie, glaube ich, gemacht, ja, ne, gegen Zagreb. Hätte nur über diese 2 Gegentore gesprochen und da wieder dann irgendwas. Der wird mit Sicherheit auch die analysiert haben und da was drüber gesagt haben. Aber erstmal spricht er darüber, was für eine unfassbare Leistung es war, weil sie haben 9 Tore in der Champions League geschossen.
Verrückt.
Wann ist das schon mal einer Mannschaft gelungen?
Vorher gelungen. Also,
ne? Also, und von daher, du musst deinen Spieler schon stark reden und nicht denen immer nur erzählen, wie schlecht sie doch eigentlich sind, weil das macht selbst mit solchen Weltklasse-Spielern was.
Ja, klar. Ist ja dein Chef, der dir das erzählt.
Also, ja, klar. Und der entscheidet.
Richtig. Jetzt haben wir ja erstmal Champions League. Ich bin hin und her gerissen mit diesem Modus. Bin auch noch nicht auf dem richtig grünen Zweig. Ich war bei dieser Auslosung, habe ich gesagt, oh, klingt eigentlich ganz spannend. Hast unterschiedliche Gegner, 8 unterschiedliche Gegner. Dann habe ich mir den ersten Spieltag angeguckt. Dann habe ich fast alle Favoriten durchgesetzt. Ja, jetzt mal Barcelona außen vor und so. Und da denke ich mir, also selbst wenn es mal eine Überraschung gibt, kannst du das ja über diese 8 Spiele dann immer sofort kaschieren. Und für die Großen wird es noch einfacher sein, zumindest in diese Playoffs zu kommen. Und die Kleinen werden eigentlich über den Jordan gehen. Und in der Gruppenphase war es dann vielleicht dann doch mal einfacher für so ein kleines Team, wenn du 3 Spiele irgendwie gewonnen hast, dann ins Achtelfinale reinzukommen und vielleicht dann doch mal einen Großen rauszuschmeißen.
Sehe ich ganz anders.
Na dann bitte.
Weil ich finde, du hast doch viel mehr die Möglichkeit, in diese Playoffs zu kommen. Als kleine Mannschaft.
Ja, das ist sicherlich, ja.
Also in die Top 8 zu kommen, ist schon eine Hausnummer. Ich sag, da trifft's 1-2.
Ja, aber dann regelst du ja dann über die beiden Spiele. Da spielst du dann irgendwie gegen Sparta Prag in den Pre-Playoffs und holst da dir die 2 Siege. So. Und holst dir noch ein bisschen Selbstbewusstsein.
Ja, wahrscheinlich dann schon.
Und das aber schon. Ein großer mal ausscheidet. So wie es früher mit Platz 3, wo du dann in die Europa League abgestiegen bist oder sogar als Platz 4, wenn du in der Todesgruppe gewesen bist, das fällt komplett raus.
Nee, das kann eigentlich nicht passieren.
Nee, also wenn das passiert, musst du wirklich auch eine Grottensaison spielen und dann hast du es auch nicht verdient.
Musst ja schon 6 Spiele verlieren von den 8 wahrscheinlich. Ja,
irgendeiner hat gesagt, 8 Punkte reichen, um diese Playoffs zu erreichen, also Platz 24.
Ja.
So.
Ja, das stimmt.
Das sollte dir als Verein, ich sag mal, europäischer, normaler Klasse schon reichen, das zu schaffen. Und du siehst halt schon die Unterschiede in dieser Champions League. Nehmen wir mal das Beispiel Bayern gegen Zagreb. Die sind schon extrem.
Die sind echt extrem. Trotzdem glaube ich, so diesen Spielern macht es, glaube ich, mehr Spaß. Also habe ich einfach so das Gefühl, weil wenn jetzt überleg jetzt mal, die haben das jetzt, Bayern München gewinnt jetzt dann 4 Spiele und spielt 1 unentschieden, sind also nach dem 5. Spieltag schon sicher weiter. Okay, wären dann nicht gegen Zagreb, glaube ich, aber stell dir vor, die spielen am 6. Spieltag in Zagreb.
Da spielen sie mit der B-Mannschaft, das
stimmt. Da denkst du dir dann auch, das ist ja immer diese Thematik, die dann immer hochkommt, dass dann so ein Sieg einem Verein so und so viele Millionen bringt und so, was dann für normalere Clubs extrem wichtig ist, so. Wo Bayern München, Man City und Real Madrid keine Rücksicht drauf nimmt. Von daher glaube ich dann schon, wenn du dann ich weiß auch nicht, wie die Aufteilung ist und so, aber wenn du dann vielleicht am 7. Spieltag jetzt als Bayern München, ich weiß gar nicht wo, aber wenn sie dann noch gegen Barcelona spielen am 7. Spieltag, ich glaube, da spielen die schon lieber als dann nochmal, auch wenn da vielleicht auch nicht mehr um alles geht, aber da willst du dann schon mal dich nochmal anders messen. Du hast schon recht, es werden schon alle eigentlich leicht weiterkommen.
Das denke ich auch. am 7. Spieltag, ich habe jetzt gerade mal geguckt, spielt Bayern München übrigens bei Feyenoord Rotterdam.
Okay, sollte klappen.
Das sollte klappen. Aber ich denke, am 7. Spieltag sind die Bayern auch schon ja, qualifiziert. Ob sie jetzt schon unter den Top 8 sind, sei mal noch dahingestellt. Ich glaube, das ist wirklich tricky. Und dann auch in dieser Setzliste, da bin ich auch mal gespannt, ob sich der Erste der Setzliste dann tatsächlich auch dann immer durchsetzt, weil das ist ja oft auch in den Sportarten, wo es dann Playoffs gibt, setzt sich ja nicht immer der Erste durch in den Playoffs dann. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, ob der Erste in der Setzliste dann auch tatsächlich bis ins Finale der Horm durchkommt.
Weißt du, worauf ich gespannt bin?
Ja, das sagst du mir.
Auf die Scheinheiligkeit der Aussagen immer, weil es wird ja mal gesagt, ja, wir können nicht noch mehr Spieler und wir müssen jetzt mal langsam Rücksicht nehmen auf die Spieler, gerade von den Spielern selber oder von den Trainern. Aber wie denn so ein Verein denkt? Weil wenn ich dann nochmal so Playoff-Spiele habe, zwei, habe ich ja nochmal ein Spiel, habe ich ja nochmal ein ausverkauftes Stadion. Ob dann nicht vielleicht der ein oder andere Verein doch ist, der denkt so, ach, ich würde gerne die Playoffs nochmal mitnehmen, so.
Ja.
Mir ist dann doch der Spieler so gar nicht so wichtig. Ich bin gespannt, wie die Mannschaften am Ende agieren werden. Weil in die Top 8 zu kommen, ist schon schwierig.
Da ist wahrscheinlich aber auch die Prämie dann auch so geregelt, dass du dadurch ein bisschen was kompensierst über die Prämie.
Ja.
Und da den Ausfall eines möglichen Heimspiels kompensierst. Viel spannender finde ich dann schon eher die Geschichte, was du im Sommer machst, wenn deine Spieler noch rüber chatten dürfen zur FIFA-Clubweltmeisterschaft in die USA und da dann nochmal Spiele mehr haben. Das finde ich halt krass. Also, und, weil du immer in den ungeraden Jahren eine Möglichkeit hattest, mal ein bisschen durchzuschnaufen und zu sagen, okay, wir atmen durch, es ist jetzt mal kein Turnier.
Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch über die Transferperiode, habe ich jetzt gelesen. Also du kannst Vorrunde bei einer Mannschaft spielen und Finalrunde bei der anderen dann.
Vielleicht sagt Manchester City, du, den Spieler finden wir hier gerade so geil, der uns in der Vorrunde abgeschossen hat, den verpflichten wir jetzt gleich mal.
Nichts ist unmöglich.
Da weiß ich echt noch nicht, ob ich mich mit dieser ganzen Geschichte anfreunden soll, mit dieser FIFA-Weltmeisterschaft. Und es ist ja noch gar nicht an irgendeinen Sender vertickert worden. Da tun sie sich auch ein bisschen schwer. Weil wir beim Thema FIFA sind, sind wir nicht weit bei der Weltmeisterschaft. Mein letztes Thema. Halbzeitshow zum WM-Finale. Ich sag mal, beim Super Bowl finde ich es großartig. Also da gibt's wirklich Halbzeitshows, wo du sagst, boah, die waren teilweise besser als das Spiel. Aber braucht's das unbedingt jetzt auch beim Fußball?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Deutschland hat es ja schon mal probiert mit Helene Fischer.
Da war ich in Berlin dabei. Also das, da gab's ist aber halt nicht so also geklappt. Das Five-Konzert dröhnt mir jetzt noch in den Ohren.
Aber WM 2026 ist ja in den Staaten. Dann wird's funktionieren.
Also du denkst, die werden jemanden aufstellen, à la Taylor Swift, die dann so das Stadion rocken wird, dass du mehr über die Halbzeitshow reden wirst als über das Finale Deutschland gegen Brasilien.
Brasilien qualifiziert sich doch gerade gar nicht, oder?
Hat der nicht Trainer nicht gesagt, dass er sich sicher ist, dass seine Mannschaft ins Finale kommt?
Ja, klar. So.
Und Julian Nagelsmann hat das Gleiche gesagt. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Deshalb musste ich jetzt den Finaltipp Deutschland gegen Brasilien geben.
Wäre doch ein schönes Finale.
Klar, hat man schon, 2002.
Ja, leider.
Das ist dann vielleicht die Revanche.
Ich lasse mich überraschen.
Gut.
Mal sehen, wer kommt.
Wen würdest du dir wünschen? Hast du jemanden, wo du gerade aktuell sagen würdest, den würdest du in 2 Jahren sehr, sehr gerne sehen in der Halbzeitshow? Dafür würdest du auch die Halbzeitpause 10 Minuten länger anschauen?
Coldplay.
Coldplay. Ja, du, stimmt. Du warst ja beim Konzert. Und war gut?
Unbeschreiblich. Traum.
Bestes Konzert ever?
Ever, ever, ever.
Echt?
Unglaublich. Wow. Ich gucke immer noch Videos davon. Ja. Also waren gigantisch.
In München.
In München, genau.
Die sind auf Dauerwelttournee, oder? Nächstes Jahr sind sie in England oder so. Also ich habe den Eindruck, die Welttournee, die nie zu Ende geht. Bei Taylor Swift geht die Welttournee jetzt, glaube ich, zu Ende.
Genau.
Bei Coldplay habe ich den Eindruck, die geht nicht so wirklich zu Ende. Also die strecken das ein bisschen.
Ja, die sind auch immer einfach ausverkauft, ne?
Ja.
Also die können gar nicht so viele Konzerte geben, wie viele Menschen das sehen wollen. Also ich sage dir ganz ehrlich, wann war ich denn da? Donnerstags oder so? Und die waren ja samstags, sonntags nochmal. Mhm. Samstags konnten wir nicht. Ich habe Michelle angefleht, probier irgendwie. Wir haben alle Ticketbörsen durchsucht, wie wir sonntags dann nochmal hin konnten. Ja, haben wir leider keine mehr gekriegt, ne? Aber Gänsehaut.
Stark. Paco, wir reden wieder. Wir warten jetzt, also vielleicht müssen wir ja dann schon in nächste Woche wieder reden, wenn der nächste Sieg von FC Ingolstadt angeht. Nee, ich mache mal eine kurze Pause. Länderspielpause. Hast du Länderspielpause oder steht euer Landespokal wieder an?
Nee, ja.
Gegen?
Türkgücü München.
Wow. Die gibt's ja noch?
Die gibt's noch. Mal sehen, wo wir dieses Jahr spielen, weil letztes Jahr wurde es ja viermal verlegt. die hat keine Heimspielstätte und mal gucken, wo wir diesmal spielen. Mittwochsabends ist terminiert.
Viel Erfolg, Paco. Wir hören uns wieder hier im Rasengeflüster. Das hat großen Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall mal wieder fortsetzen. Bis dahin.
Bis dahin, Jens. Schönen Abend. Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster mit Paco Testroth. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge dauert es nicht ganz so lang wie beim letzten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf und bis bald hier im Rasengeflüster.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.